Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Jan Philipp und ich bin euer Host. Es freut mich ungemein, heute einen sehr besonderen Gast in dieser Sendung begrüßen zu dürfen. Wir haben heute Niklas Hoppe alias Vintage Bursche zu Besuch bei uns. Niklas ist ein waschechter Influencer außerhalb unserer Corpo-Bubble. Er hat 2016 die Seite Vintage Bursche gegründet und ist zu einer Größe in dem Bereich Gentleman bzw. Vintage-Mode geworden. Ihm folgen aktuell 147.000 Personen bei Instagram. Er postet regelmäßig und hat Bücher zu den Themen geschrieben. Außerdem ist er auf mehreren Kanälen aktiv, wie unter anderem mit seinem Blog, mit Twitch und mit YouTube. Und das Beste, Niklas ist Burschenschafter und ist Mitglied bzw. alter Herr der Aachener Burschenschaft Alania. Ich kenne ihn durch meinen alten Waffenring noch und vor allem auch die Alania, da ich mit drei seiner Bundesbrüder befreundet war und ich ihn öfters bei Couleurbesuchen ADH mal gesehen habe, bevor es Vintage-Burschen gab. Schön, dass du hier bist.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, dann steigen wir doch mal direkt ein. Wie alt bist du?
Ich bin 38.
Und wann bist du aktiv geworden?
2005 zum Wintersemester, genau.
Und wie lange warst du aktiv?
Ich habe bis 2011, also bis zum Ende dieses Wintersemesters studiert, genau, habe meinen Abschluss gemacht und war dann ab dem Sommersemester 2011 zuerst Philister, dann alter Herr und im Job, also in der Berufswelt angekommen.
Sehr schön. Was hast du denn eigentlich studiert?
Ja, auch wenn mir das, wenn man mir das quasi nicht ansieht, wenn man meine Kanäle kennt, ich bin Diplom-Informatiker. Ich habe auch, also bin quasi auch im letzten Jahrgang in den Studiengang gekommen, in dem es überhaupt noch Diplom gab. Ein Jahr später hätte ich Bachelor-Master machen müssen. Insofern auch ganz glücklich, ehrlich gesagt. Es wäre eine Abschlussarbeit zu viel gewesen sozusagen. Genau, und habe aber auch die Möglichkeit gehabt, in Aachen ein sogenanntes Anwendungsfach zu wählen, also so eine Art kleines Nebenfach, und habe da ganz unkonventionell Philosophie genommen. Und deswegen während meines Informatikstudiums auch ein bisschen was in dem Bereich Philosophie gemacht.
Ja, das ist ja auch spannend, über den Tellerrand hinauszuschauen, wenn du Informatik und Philosophie studiert hast.
Genau, also ich sage immer, dass ich das gemacht habe oder dass es mir im Nachhinein sehr gut gefallen hat, weil man von dem sehr mathelastigen Informatikstudium wegkommt, also wegkommt von dem abgebrochenen Mathematikerdeutsch, von den karierten Klausurbögen und diesem, wie soll ich sagen, Technik-Sprech und mal wieder mit Leuten redet, auf linierten Klausurbögen schreibt und vor allem auch dazu kommt, diese technischen Zusammenhänge mal Leuten zu erklären, die damit nichts zu tun haben. Und das also hilft mir auch im Job jetzt sehr, dass ich das kann, dass ich das gelernt habe.
Also du bist auch Informatiker gerade aktuell?
Genau, ich bin IT-Analyst in einem großen Handelskonzern.
Ja, spannend. Ich bin hauptberuflich Tech-Recruiter.
Ja, witzig.
Ja, hast du auch so einen Schwerpunkt, Interessenschwerpunkt, was Philosophie betrifft? Also
ja, es sind so mehrere, aber es ist grundsätzlich erstmal alles eher theoretische Philosophie. Man unterscheidet ja so ein bisschen in praktische Philosophie und theoretische Philosophie und Philosophie der kulturellen Welt, irgendwie sowas. Zumindest war das damals bei den Instituten in Aachen so. Und ich bin auf jeden Fall eher Theoretiker immer noch. Ich finde Wissenschaftstheorie sehr interessant, Erkenntnistheorie. Ich habe im Hauptstudium eine Hausarbeit geschrieben zum Thema Sprachphilosophie bei Philipp Hübel, der mittlerweile Professor für Philosophie in Berlin ist, an der Akademie der Künste und auch sehr aktiv in den Medien und bei YouTube und so. Das ist also immer noch schön zu sehen, dass ich nicht alles vergessen habe, was ich damals bei ihm gelernt habe und dass er auch in dem Rahmen weitermacht. Er hat eine sehr schöne Vorlesung auch aufgezeichnet und auf YouTube gestellt zum Thema Bullshit-Resistenz, wo es viel darum geht, logische Fehlschlüsse zu erkennen. Also eben zum Beispiel, wie man sich argumentativ gegen Schwobler wehren kann oder Leute, die einem halt einfach Quatsch erzählen. Also es gibt witzigerweise auch ein philosophisches Buch, das heißt Bullshit von Harry Frankfurt.
Genau.
Genau, wo Bullshit als klare Kategorie zwischen Lüge und Wahrheit sozusagen definiert wird, was ich sehr interessant finde und ja, was so ein Bullshitter ausmacht und wie man die erkennen ist. Also es ist ein sehr spannendes Thema, was ich auch immer noch sehr, sehr gerne, weil es einfach so aktuell ist wie noch nie, immer noch gerne verfolge.
Ja, ist auch sehr spannend. Also ich habe das Buch damals auch mit 18, glaube ich, gelesen, als das rauskam. Das ist mir damals bei Dreisat Kulturzeit, glaube ich, war das, vorgeschlagen worden. Mhm. Ich fand das so spannend, da habe ich es mir direkt gekauft. Also ich finde die Stoiker sehr, sehr spannend. Also auch, weil das ist ja auch eine sehr lebensnahe Philosophie, wo man ja auch viele Sachen in seinen Alltag mit integrieren kann. Und das ist, glaube ich, auch eine Bereicherung auch gewesen, die zu entdecken. Ja, lass uns mal ein bisschen über deinen Bund sprechen. Du bist ja bei der Aachener Burschenschaft Alania aktiv. Wann wurde dein Bund denn gegründet?
Wir wurden 1876 gegründet, also 5 Jahre nachdem die RWTH gegründet wurde.
Was habt ihr für Farben?
Blau, Rot, Gold.
Und wie groß seid ihr jetzt?
Ich glaube, wir haben eine Altherrenschaft von ungefähr 80, grobe Schätzung, und Aktivitas kann ich dir nicht genau sagen, aber uns geht's relativ gut. Ich würde jetzt aus dem Bauch raus mal sagen, so 15 bis 20.
Boah, nicht schlecht.
Aber also zu meiner Zeit war das auch anders, da waren wir auch deutlich kleiner, aber das hat sich über die Zeit auf jeden Fall deutlich gebessert. Wir konnten zeitweise das ein Haus, was quasi dahinter uns steht, über die Gärten verbunden war, anmieten und hatten dann zusätzlich aktiven Zimmer, weil unser Haus zwar als Verbindungshaus gebaut wurde, aber nicht so viele aktiven Zimmer hat. Das hat uns sehr geholfen. Es ist aktuell gerade nicht möglich, aber man merkt, dass das immer noch so positive Spuren hinterlassen hat.
Ja, schön. Moin Leute, wir unterbrechen kurz den Talk mit Vintage Bursche, um euch einen ganz besonderen Sponsor vorzustellen, der es uns ermöglicht, diesen Podcast am Laufen zu halten. Ein Podcast zu produzieren bedeutet nicht nur jede Menge spannenden Content zu kreieren, sondern auch die nötige Technik und Ressourcen bereitzustellen. Und genau hier kommt unser heutiger Sponsor ins Spiel, couleurfetisch.de. Couleurfetisch ist ein junger, agiler E-Commerce-Händler, der ein breites Spektrum an Produkten für Korporierte anbietet. Egal, ob es um klassische Couleurartikel wie Bänder, Kopfcouleur und Zipfel geht, um Fechtbedarf, Accessoires, Studentika oder Ausrüstung für die Kneipptafel, bei Couleurfetisch werdet ihr fündig. Was macht Couleurfetisch so besonders? Die Kunden loben nicht nur die hochwertige Qualität der Produkte, sondern auch die freundliche und schnelle Kommunikation mit dem Team. Das Team geht selbstverständlich auf individuelle Sonderwünsche ein, um sicherzustellen, dass jeder Kunde genau das bekommt, was er benötigt. Schaut unbedingt mal bei Couleurfetisch vorbei und entdeckt selbst, warum sie so viele zufriedene Kunden haben. Die Links dafür findet ihr in den Shownotes. Und nun zurück zum Talk mit Niklas. Niklas, dann lass uns doch mal über deine Zeit als Burschenschafter sprechen. Wie bist du damals bei Alania aktiv geworden?
Ja, ganz klassisch, hatte ich überhaupt keine Ahnung von Studentenverbindungen oder Burschenschaften oder was auch immer. Ich habe schlicht und ergreifend ein Zimmer in Aachen gesucht. Also der Traum, Informatik zu studieren, ist bei mir relativ früh entstanden und ich habe mir ein paar Wohnungen angeguckt. Und ich meine, das war 2005, aber auch 2005 war der Wohnungsmarkt in Aachen schon nicht so cool. Und bin dann irgendwann, tatsächlich, das war auch ein Tag, wo dann ausnahmsweise mal meine Mutter mitgekommen ist zum Gucken. Bin dann auf dem Alanenhaus gelandet durch eine Zimmeranzeige. Hab mir das zeigen und erklären lassen und war sehr angetan. Ich war zu dem Zeitpunkt auch, jetzt zurückblickend würde ich sagen, schon so ein gewisser Schluffi und dachte mir, direkt Anschluss zu haben und so einen etwas strukturierten Alltag, das könnte ganz gut sein, und habe es dann ausprobiert und es hat mir sehr zugesagt und sehr geholfen.
Ja, das ist doch schön. Sind Verwandte, Bekannte oder Freunde von dir aktiv gewesen? Hast du das schon mal vorher so mitbekommen, das Aktivsein, ja. Das Verbindungsleben?
Witzig, dass du fragst. Also zu dem Zeitpunkt wusste das irgendwie niemand, aber als ich dann aktiv geworden bin, hat sich herausgestellt, dann hat sich nämlich einer meiner Onkel gemeldet, sozusagen gesagt, dass er damals auch mal eine Weile bei einer Hubertia aktiv war, also bei einer Jagdverbindung, denn mein Onkel hat Forstwirtschaft studiert, was ja natürlich dann auch ganz gut passt, aber das war so ein Studiengang, der irgendwie über Deutschland verteilt war, also der hat irgendwie öfter mal musste den Schulort wechseln und deswegen ist da nichts draus geworden, aber war zumindest schon mal eine Weile aktiv.
Okay, in welcher Hubertia? Welcher
Stadt? Kann ich dir nicht sagen, ehrlich gesagt.
Okay. Ja, ich hatte das ja schon mal in der letzten Folge mit Carsten Hohage ja erzählt, mein Stiefgroßvater sozusagen, der hat ja die Hubertia in Aachen wiederbegründet und hätte ja sein können, dass er da aktiv war.
Nein, Aachen war bin ich mir relativ sicher nicht. Gearbeitet hat er am Ende in, also er kommt aus dem Raum Düsseldorf und hat dann eine ganze Weile im Sauerland gearbeitet, aber ich bin mir zu 90% sicher, dass er nicht in Aachen studiert hat.
Okay.
Auch nicht zeitweise.
Du hast ja gerade gesagt, dass der Eintritt für dich als junger Aktiver ja auch eine gewisse Struktur in den Alltag gegeben hat. Aber wie war das für dich generell als junger Mann in die Corpo-Bubble einzutreten, in diese Parallelwelt, die wir da haben mit den eigenen Regeln, mit den eigenen Gesetzen, mit dem Comment, mit dem Auftreten, mit der Bekleidung? Weil ich hatte mal gehört, dass du ja früher ein Mettler warst mit langen Haaren. Das hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Und naja, von Burschenschaften hast du ja meistens eher kürzere Haare, du hast einen Seitenscheitel, Hemd, Chino, Segelschuhe.
Ja, also ich bin auch immer noch Mettler, nur nicht mehr äußerlich erkennbar. Und ich würde sagen, mein Eintritt in diese Corpo-Bubble war vergleichsweise sanft, denn die Alan, also ich meine, Aachen ist zwar ja eine Corpo-Hochburg, muss man sagen. Wir haben irgendwie 40 Bünde im Ort und die verstehen sich auch mit so zwei Ausnahmen untereinander ziemlich gut. Also man lernt sich früher oder später kennen. Und aber unser Haus ist ein bisschen dezentral. Deswegen kriegen wir nicht ganz so viel Couleurbesuch wie andere Bünde in Aachen. Und dann ist es auch noch so, dass ich in der Zeit gekommen bin, wo die Aktivität sehr klein war. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, glaube ich, die ersten zwei Semester oder sowas sehr viel mit einem Bundesbruder in einem leeren aktiven Zimmer gehockt habe und Warhammer-Miniaturen bemalt habe.
Ja, das machen unsere Aktiven auch heute noch.
Ja, ist doch sehr schön. Und dann im Kneipsaal mit ihm auch gespielt habe und wirklich nur diese eher offiziellen Anlässe so klassisch Corpo-Bubble waren. Und ich meine, mittlerweile ist es strukturierter geworden, auch durch die größere Aktivitas und so weiter. Aber mein Einstieg war, wie gesagt, vergleichsweise sanft. Nichtsdestotrotz habe ich definitiv viele Kommentare bekommen zu meinen langen Haaren, weil wir nun mal eine Burschenschaft sind. Und ich kann mich auch in meinem späteren Studium an zum Beispiel Waffen oder also Waffenringtage oder Mensurtage zum Beispiel bei der Franconia in Bonn erinnern, wo dann auch die Radchecks zugegen waren und solche Geschichten. Und da wird man also in so den wirklich sehr konservativen Burschenschafterkreisen natürlich extrem kritisch betrachtet als junger Mann mit langen Haaren und auch sonst entsprechend im Äußeren. Aber mich hat das auf jeden Fall ich würde jetzt nicht sagen nicht gestört, aber ich habe mich dann nicht beirren lassen. Ich habe mir zwar mittlerweile die Haare abgeschnitten, das war so gegen Ende des Studiums. Das liegt aber eher daran, dass ich keinen besonders vollen Haarwuchs habe und relativ dünne Haare und so. Und zugegebenermaßen zum Anzug kurze Haare meistens besser aussehen und ich dann irgendwann schon auch gemerkt habe, dass dieses ganze Anzugthema mich packt. Und deswegen sind die Haare dann irgendwann abgekommen. Aber meine aktiven Zeit hatte ich zu 90% lange Haare.
Ja, ist ja auch irgendwo ein Statement. Das steht ja auch irgendwo für Selbstbewusstsein, sich, glaube ich, auch dem Druck dort auch so ein bisschen zu widersetzen, oder?
Ja, sicherlich. Wobei ich das, also im Moment eher das Gefühl habe, ich, setze mich da entgegen der Widerstände durch, wenn ich gerade als, wie soll man sagen, Mode. Ich mag das Wort Influencer nicht so gerne, wie die meisten Influencer wahrscheinlich. Aber okay, sagen wir mal, als Mode-Influencer in Corpo-Kreisen zu sagen, dass ich Bootsschuhe unglaublich hässlich finde. Also ich habe keine und ich will auch nie welche besitzen. Und das verstehen dann Corpus zum Beispiel nicht. Aber ich find Bootsschuhe ganz schlimm, ganz hässlich.
Ich muss mal kurz meiner Frau Bescheid geben, dass sie das Gastgeschenk bitte kurz abbestellt.
Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass ich damit mehr anecke als mit langen Haaren. Mit der Meinung, dass Bootsschuhe hässlich sind.
Ja, ich glaube, das ist so eine Hassliebe. Entweder mag man die oder man mag sie nicht. Also ich habe Bootsschuhe schon weit vor meiner aktiven Zeit getragen. Ich habe meine ersten Segelschuhe mit 14, glaube ich, gehabt und danach jedes halbe Jahr mir ein neues Paar gekauft. Bis ich irgendwann festgestellt habe, dass man sich für 25 Euro pro Seite auch einfach die Sohle neu hätte dran kleben lassen können bei Timberland. Aber das sind so Sachen, die kommen dann mit dem Alter, diese Erkenntnissen. Ja, ich meine, du bist ja jetzt schon länger alter her und wenn du dir jetzt zum Beispiel die jetzige Aktivitas anschaust oder die jungen Leute der letzten Jahre, gibt es da für dich Nuancen oder große Unterschiede im Vergleich zu deiner Zeit und heute? Klar, du hast ja gerade gesagt, Alania war damals ein bisschen kleiner von der Aktivitas, heute ist das wesentlich mehr, aber so, wenn du generell schaust, findest du da ist ein anderer Zeitgeist unter den Aktiven oder eigentlich das Gleiche, nur in einer anderen Farbe?
Der allgemeine Zeitgeist hat sich auf jeden Fall stärker geändert als die Mentalität in der Aktivitas, würde ich jetzt sagen. Genau, also wir sind immer noch, würde ich jetzt mal behaupten, eine vergleichsweise liberale Burschenschaft im Sinne der, ja, also wir haben schon so Charakterköpfe in der Aktivitas. Es ist nicht alles so gleich, wenn bei uns läuft halt, also nicht niemand, aber fast niemand mit Bootsschuhen und Polohemd rum und so in dieser Corpo-Uniform. Was ich persönlich sehr angenehm finde, weil wie gesagt, das mein Ding ist es auch nicht. Ja, also im Großen und Ganzen hat sich wenig geändert und wie gesagt, vor allen Dingen weniger im Vergleich zum allgemeinen gesellschaftlichen Klima, was ich sehr erstaunlich finde. Also es ist wirklich so eine gewisse Konstante, was natürlich nicht heißt, dass es nicht trotzdem auch in gewissem Maße ein Umdenken gab, auch im Bund und in der Aktivitas.
Ja, also ich finde auch, dass generell die Bünde ein bisschen selbstkritischer, sagen wir mal, dahingehend geworden sind, dass sie auch mehr über sich lachen können. Weil wenn ich so überlege, so 2009, 2010 noch so, meiner ganz frühen Anfangszeit, war das alles immer extrem ernst und sehr stocksteif. Und ich finde, das hat sich ein bisschen auch gelockert. Zwar nicht in allen Bünden, keine Frage, aber es ist schon lockerer. Ich finde auch, der Siezkommand ist sehr, sehr stark zurückgegangen. Also es ist eher, dass er übergeduzt wird, wo früher wirklich allergisch drauf reagiert wurde, wenn man da mit dem Ikea-Du um die Ecke kam.
Ja. Ja gut, in Aachen haben wir sowieso Duzkommand, deswegen hatte ich das immer nur auf Veranstaltungen des Verbands oder des Waffenrings innerhalb von Aachen. Und wie gesagt, in Aachen verstehen sich die Bünde, wenn ich mir das jetzt in anderen Hochschulorten angucke, vergleichsweise gut. Und man hat relativ viel Kontakt. Es gibt in Aachen sogar den RAK, den Ring Aachener Korporation, die, ich weiß es nicht, ich hoffe immer noch einmal im Jahr ein Fuchsentreffen veranstalten, wo wirklich so gut wie alle Bünde in Aachen zusammenkommen und die Füchse sich untereinander kennenlernen, was ich großartig finde und auch die Vielfalt der Bünde da zeigt. Und genau, also da wird sich halt geduzt so und finde ich jetzt auch nicht schlecht.
Ich finde es auch nicht verkehrt. Im Berufsleben setzt sich das ja auch immer mehr und mehr durch. Da kam meine Mutter heute an und meinte, ich habe eine Geschäfts-E-Mail gesehen. Da steht unten drunter Hashtag gerne per Du. Ich sage, ja, das ist vollkommen normal. Ja, gehen wir nochmal auf dich zurück. Also, wie lange warst du Fuchs? Hast du es in 2 Semestern geschafft oder musstest du 6 Semester Fuchs sein?
Nee, ich habe alles relativ zügig gemacht. Also ich war nur 2 Semester Fuchs. Ich habe auch mit 11 Semestern vergleichsweise zügig studiert und genau, also ich behaupte auch mal ganz frech, dass ich meine Aufgaben als Fuchs sehr gut erledigt habe, also ich habe irgendwann mal in den Ordner geguckt, in den Fuchsmajors-Ordner mit meiner Prüfung und da hat mein damaliger Fuchsmajor, ich glaube zum Thema andere Korporationen, wirklich explizit notiert, dass ich da besonders viel Wissen habe. Also er war da selbst überrascht und weil mich das natürlich selbst interessiert hat und um nochmal zurückzukommen auf dieses Informatik-Philosophie-Ding, ich immer sehr gerne Außenstehenden erklärt habe, wie das so funktioniert und um Außenstehenden das Korporationswesen zu erklären, muss man diese Vielfalt halt kennen. Mhm. Und ich meine, ich bin generell auch so ein Typ, der gerne mal eine Stunde auf Wikipedia einfach rumsurft, weil mich gerade irgendein Thema gepackt hat und dann lese ich mir da halt 10 Seiten durch. Und genauso ist es halt mit der Korporationslandschaft. Genau, und wir sind pflichtschlagend. Wir haben nur eine Pflichtmensur, aber die habe ich auch zeitig gemacht und die hat auch sehr gut funktioniert. Das hat sogar, also hat auch vergleichsweise viel Spaß gemacht, deswegen habe ich auch noch aus Spaß eine zweite gemacht. Genau. und habe dann auch tatsächlich, ich glaube, Ende meines Studiums erstmal den Posten des Fuchsmanns selbst übernommen, weil ich das natürlich diese Leidenschaft für Kooperationswissen weitergeben wollte, den Posten übernommen und auch den Ordner quasi nochmal, sagen wir mal, überarbeitet, wenn nicht gar neu geschrieben, um das didaktisch ein bisschen irgendwie angenehmer zu gestalten für die kommenden Generationen.
Das ist doch schön, dass du dich da auch engagiert hast. Ich meine, das ist ja auch ein bleibendes Werk, auch wenn du die Fuchsmappe überarbeitest, weil das ist ja auch praktisch das, ne, eine Qualitätssicherung, die da stattfindet, weil das ist das, was die Füchse erstmal theoretisch lernen, was das Grundwissen ist. Klar, wenn da je Leute besonders talentiert sind, in Korpokreisen viel bummeln gehen, dann kriegen die ja auch viel mit und das bereichert ja auch ungemein. Aber du hast ja gerade auch gesagt, dass du zwei Partien gefochten hast. Ich will da auch gar nicht groß drauf eingehen, aber wo siehst du denn zum Beispiel dein persönliches Wachstum da drin, dass du diese Mensuren geschlagen hast? Also was hat dir das gegeben? War das für dich einfach nur der Moment oder hast du da ein gewisses Selbstbewusstsein rausgenommen, was dir zum Beispiel bis heute in deinem Jobleben hilft, dass du, weiß ich nicht, in schwierigen Situationen aufrecht dein Mann stehst und nicht muckst?
Absolut. Also meine Mensuren waren zwei der einschneidendsten, im positiven Sinne einschneidendsten Ereignisse meines Lebens. Ich habe jetzt mal so als Beispiel, ich bin mit einer sehr großen Prüfungsangst ins Studium gestartet. Ich habe, bevor ich angefangen habe, habe ich zum Beispiel bei meinem Führerschein die praktische Prüfung dreimal machen müssen, weil wir halt bei mir halt zweimal wirklich die Nerven versagt haben. Und Klausursituationen waren für mich wirklich, wirklich schwer. Ich hatte sogar dann glücklicherweise nach den Mensuren im Hauptstudium viermal den Fall, dass ich eine mündliche Prüfung machen musste für ein bis zwei Professoren über den Stoff von drei Vorlesungen, was immens ist, vor allen Dingen was diesen Druck in der Situation angeht. Und ich glaube, ich hätte das nicht geschafft, wenn ich mich nicht hingestellt hätte, um in den Mensuren dann zu merken, so, Junge, du bist nicht aus Zucker, du kannst das. Und dann, weiß nicht, wenn man dann in so einer Stresssituation auch heutzutage noch sitzt, dann denkt man sich halt so, du hast dich da mit einer 1 Meter langen, scharfen Klinge hingestellt und du hast das überlebt. Was soll jetzt noch passieren? Das hat mir extrem geholfen in meinem Leben.
Ja, das habe ich öfters schon gehört, dass das so einsetzt. Also ich habe selber nur eine läppische Ersatzpartie gefochten, weil ich fakultativ schlagend Bursch geworden bin. Und ich habe halt auch einen angeborenen Herzfehler und ich nehme Medikamente. Und da waren die alten Herren damals halt auch sehr vorsichtig und haben mir nicht erlaubt, rauszugehen. Aber es war halt bei meinem Leibsohn, habe ich das gesehen. Und das hat mich echt, das war wirklich wow, das war eine Situation, selbst als Spektant, wenn der Leibfuchs da steht, dass er alles da macht. Der hat übrigens gegen einen Bundesbruder von dir gefochten damals, Kölner Alemannen ADH. Und 2010 war das. Und das war sehr eindrücklich. Also das war auch für mich so ein Punkt immer so, ich mir gedacht, boah, wenn ich so eine Situation im Alltag hatte, war das so die persönliche Mensur des Tages, wenn es so eine schwierige Sache gab, ja, wo man dann halt durch musste.
Aber das ist aber auch ein lustiger Aspekt, dass du aufgeregt warst, als dein Bundesbruder gefochten hat, weil ich das bei mir später auch bemerkt habe. Also ich habe dadurch, dass ich zu dem Zeitpunkt zumindest einer der wenigen war, die zwei Partien gemacht haben, durfte ich sekundieren und habe dann auch sehr viel sekundiert. Aha. Und habe an mir dann auch festgestellt, wenn man da selbst nicht steht, ist man manchmal aufgeregter als der Paukant selbst, weil man halt das Adrenalin der Situation gar nicht drin hat, sondern es schon ein paar Mal gemacht hat, aber natürlich weiß, was passieren kann. Und dann ist man halt manchmal, also war zumindest bei mir so manchmal als Sekundant aufgeregter als der Paukant selber.
Ja, also ich war da echt nervös, muss ich sagen. Mein Leibsohn oder Fuchs, den kannte ich halt auch schon seit der 6. Klasse. Ich habe den damals mit in den Bund gezogen und ich dachte mir, oh Gott, ich habe ihn in diese Situation irgendwie auch mit reingebracht und da habe ich dann auch Blut geschwitzt. Aber er hat es richtig gut gemacht und dein Bundesbruder auch. Und da ist auch die Freundschaft mit deinem Bundesbruder, glaube ich, auch herausgewachsen, mit dem Gegenpaukanten.
Sehr schön.
Ja, würdest du aber sagen, dass es auch noch andere Sachen gibt, wo du gewachsen bist an deiner aktiven Zeit? Dinge, die dir heute in deinem Leben helfen, in deinem Beruf als Vintage-Bursche?
Absolut. Also ich meine, ich weiß nicht, ob der typische Korpo das so hören will, aber eine Kooperation ist ja nun mal auch zum größten Teil schlicht und ergreifend ein Verein. Und generell ist das Vereinswesen in Deutschland eine richtig coole Sache, weil man lernt, Verantwortung zu übernehmen, man lernt, in schwierigen Situationen gut zu kommunizieren. Ich habe zum Beispiel im Rahmen meiner Vorstandsposten mal eine Kassenprüfung gemacht, was super, in dem Moment natürlich eine sehr unangenehme Erfahrung war, weil Kassenprüfungen sind kein Spaß, aber das mal gemacht zu haben,
das sind auch kein Spaß.
Ja. Naja, gut. Aber ja, genau. Also das mal gemacht zu haben, das hat mir auf jeden Fall auch sehr geholfen. Was jetzt, wie gesagt, kein großer Unterschied ist zu einem normalen, also zum Engagement in einem Fußballverein oder so. Aber das hat mich schon im Leben weitergebracht, muss ich sagen. Die Mensur ist halt so ein bisschen was Besonderes, weil das gibt's sonst nirgendwo oder zumindest nicht in der Form. Aber ja, sonst auch, ja, das strukturierte Zusammenleben auch. Ich meine, man muss ja auch sagen, dass solange der Bund irgendwie ein Haus hat mit aktiven Zimmern und man da erstmal anfängt, und ich habe im aktiven Zimmer auf dem Haus angefangen, ist das halt erstmal eine, ich weiß nicht, bei uns eine 7er oder 8er WG. Und in so einem Rahmen muss man halt auch erstmal lernen, miteinander zu leben und Regeln aufzustellen und die zu befolgen. Also ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt alles statisch, man kann sich da auch aufeinander einstellen und anpassen und so, aber irgendwelche Regeln muss man ziehen und man muss dann Rücksicht nehmen und so. Und das hat mir in meiner Persönlichkeitsentwicklung schon auf jeden Fall sehr geholfen.
Ja, das ist eine Schule des Lebens, die man da durchläuft. Also ich muss auch sagen, also ich habe selber viel sehr über Organisieren gelernt. Also wenn ich irgendwie höre, wir müssen in einem anderen Verein irgendwas durchziehen, irgendwas planen, dann die anderen dann rumdrucksen. Ich gehe da immer auf natürliche Art und Weise rein und sage, komm, machen wir die Planung, das kriegen wir hin, ne? Wie du Kneipen geplant hast, wie das Semesterprogramm geplant hast. Und ich finde, man lernt auch sehr viele Soft Skills in der Verbindung, die man ja halt auch im Berufsleben halt hat. Und dadurch, dass die Altherrenschaften ja meistens ja auch mit beeindruckenden Lebensläufen durchsät sind, wo dann Honorationen dann da sitzen und man die persönlich und privat kennt und dass es nicht der Professor Doktor oder der Vorstandsvorsitzende ist, sondern dass es der Bundesbruder XY ist, das nimmt einem halt auch so ein bisschen die Scheu, glaube ich, im richtigen Berufsleben auf diese Menschen halt auch zuzugehen, finde ich. Ja, oder mit ihnen natürlicher, authentischer umzugehen und nicht ein bisschen eingeschüchtert Ja-Sager zu sein, sondern dass man halt auch seine eigene Meinung hat und sagt so, ja, ohne natürlich negativ auffallen zu wollen, ne? Aber dass man halt, ja, guten Eindruck halt auch bei Vorgesetzten halt auch hinterlässt.
Ja, kann ich, keine Widerrede von mir.
Was war denn das Krasseste, was du in deiner aktiven Zeit erlebt hast, wo du heute noch dran denkst?
Oh, das ist eine gute Frage. Was ist das Krasseste, was ich erlebt habe?
Bist du mal nackt in der Fuchsenzeit an einer Raststätte ausgesetzt worden und musstest nach Aachen zurückfinden, oder?
Nee, ich glaube tatsächlich, dass die einschneidendsten Erlebnisse auf jeden Fall immer eher so Mensurtage waren. Ob das jetzt meine eigenen Mensuren waren oder Mensuren von Bundesbrüdern, bei denen ich sekundiert habe, also oder von meinen Leibfüchsen zum Beispiel, zu denen man dann natürlich auch nochmal ein anderes Verhältnis hat als zu anderen Bundesbrüdern. Boah, aber das ist schwer zu sagen, ob es da mal noch was Besonderes gab. Also fällt mir jetzt spontan nichts ein.
Okay. Traust du deiner aktiven Zeit hinterher? Vermisst du sie manchmal?
Ich glaube nicht. Also ich bin sehr glücklich über die Vergangenheit. Also ich habe meine aktiven Zeit sehr genossen. Und ich würde es nicht anders machen. Aber ich bin schon glücklich, dass ich da so ein bisschen raus bin. Zumal ich auch, also mal ganz doof gesagt, mittlerweile ein bisschen mehr auf meine Gesundheit achte und als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, echt gemerkt, also ist auch eine interessante Geschichte vielleicht. Ich wollte eigentlich schon sehr lange, ich bin ja nicht nur Mettler, damals mit langen Haaren, jetzt mit kurzen, sondern natürlich auch tätowiert, und ich wollte sehr, sehr lange ein großes Tattoo auf der Brust haben. Mhm. Und habe dann anfangs, als ich dann ein paar Jahre oder ich glaube ein Jahr oder sowas im Job war und genug Kohle dafür hatte, habe ich mir einen Tätowierer rausgesucht, der saß aber irgendwie in Lüttich, was jetzt von Aachen nicht so weit weg ist, aber auf jeden Fall nichts, wo man mal kurz hinfährt. Und der wollte dann erstmal ein Foto haben. Und dann habe ich meiner damaligen Frau gesagt, mach doch mal ein Foto von meiner Brust, und habe mir dieses Foto angeguckt und halt gemerkt, wie krass unförmig ich geworden bin in diesen 5-6 Jahren aktiven Zeit. Also ich bin damals nicht, ja, also erstmal, ich bin noch in einer, oder ich habe in einer Zeit Abi gemacht, wo es noch Wehrdienst gab und wo grundsätzlich auch eingezogen wurde, aber nicht mehr so stringent. Ich bin damals T3, also eingeschränkt wehrfähig, gemustert worden wegen meines Untergewichts und deswegen nicht eingezogen worden und konnte deswegen noch auf Diplom studieren. Ich bin also nie dick gewesen, und bin aber in diesen 6 Jahren aktiven Zeit so unförmig geworden. Und das ist mir erst irgendwie mit Blick auf dieses Foto bewusst geworden, dass ich mir da so, nee, also so kann ich mich nicht tätowieren lassen, und habe dann erstmal so 1-2 Jahre Fitnessprogramm eingeschoben und war dann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist okay, jetzt machst du das. War dann am Ende bei einem anderen Tätowierer, aber genau. Und so rückblickend würde ich sagen, gesundheitlich war das jetzt nicht das Allerbeste, aber muss halt auch sein.
Also ich bin auch froh, dass ich nie wirklich ADH gewohnt habe. Ich habe es gemerkt, wenn ich Praktika gemacht habe und auf irgendwelchen Häusern gewohnt habe, dass ich irgendwie in den 4 Wochen 8 Kilo Gewicht zugenommen habe. Mhm. Also das ist keine schöne Sache. Also ich muss auch sagen, ich bin mit 72 Kilo ins Verbindungsleben eingestiegen und der Höchstverhalt war dann 98 und jetzt bin ich ich bin aber auf 88 mittlerweile wieder runter und mache viel Sport und ist auch Muskelmasse mittlerweile, die damit ist. Also ich bin wieder schlank, aber das war damals eine Zeit lang, boah, nee. Ja, das ist halt auch so ein Punkt, ne? Wenn die Ernährung aus Bier und Tiefkühlpizza besteht, dann geht das Gewicht schnell hoch. Die Augen werden mal zwischendurch auch ein bisschen gelb, das kann ja auch passieren. Ja, da muss man, glaube ich, auch jeder durch. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Hauptthema, und zwar Vintage-Bursche. Wie bist du damals auf die Idee gekommen, Vintage-Bursche zu gründen? Wenn man halt etwas recherchiert, findet man auch schnell heraus, dass das was mit deinem Vater zu tun hat. Willst du da die Geschichte mal erzählen?
Ja, es ist eine Geschichte mit 3 Handlungssträngen, die dann irgendwann zusammen getroffen sind. Erst einmal bin ich schon, also ungefähr so lange, wie ich Mettler bin, wo wir das Thema schon hatten, bin ich auch, also ich bin so ein klassischer Nerd eigentlich. Also ich bin Computerkind gewesen, Mettler und was gehört da natürlich noch zu? Rollenspiele. Ich habe das Schwarze Auge damals gespielt, irgendwie mit 14, 15 angefangen, dann sehr schnell zum Live-Rollenspiel gekommen. Und als Schüler hat man halt nicht die Kohle, sich die Sachen dann einfach fertig zu kaufen und dann mal, was ist Live-Rollenspiel überhaupt? Also als, ich sag mal, Legolas mit einem Gummischwert durch den Wald zu hüpfen, sondern man macht sich das dann selber. So bin ich erstmal dazu gekommen, mich tatsächlich auch schon mit der Wirkung von Kleidung auseinanderzusetzen, aber auch selbst zu nähen. Wobei diese Wirkung von Kleidung, das gerade im Rollenspielumfeld wirklich interessant ist, weil wenn man mal drüber nachdenkt, ich meine, dank Stranger Things ist ja zum Beispiel Dungeons and Dragons mittlerweile allen bekannt, also man weiß, was ein Fantasy-Pen-and-Paper-Rollenspiel ist.
Ja, spannend, und ne? Auch wie cool das mittlerweile geworden ist, also dass das mittlerweile absolut wieder, also ich war ja mal Lehrer eine Zeit lang und da haben die Kinder auch eine D&D AG gegründet, also auch die coolen Kids, die das dann gespielt haben. Ja. Und wenn ich so an meine Zeit denke, wo ich so 17, 18 war und man kannte ja Dungeons and Dragons, muss ich sagen, ist das bei mir in meinem Leben nur aufgetaucht, wenn ich eine Simpsons-Folge geguckt habe, wo diese Informatik-Nerds in ihrem Keller Dungeons and Dragons spielen und sich dann total aufregen und total emotional da einsteigen. Da gibt es, glaube ich, eine Simpsons-Folge, wo das so der Fall ist.
Genau, und wenn man jetzt zum Beispiel mal an so eine Dungeons and Dragons-Runde denkt, Da gibt's ja auch so in diesem ganzen Nerdbubble auch ziemlich witzige, weiß nicht, Videos und Podcasts und sowas. Und da gibt's zum Beispiel The Gamers, die machen sich über diese Situation, die ich jetzt beschreibe, auch lustig. Wenn man zum Beispiel überlegt, so eine typische Rollenspielgruppe, die Charaktere, die da gespielt werden, das sind ja oft so, ich weiß nicht, ein Krieger und ein Zauberer und ich weiß nicht, eine Elfe und diese typischen Charakterklassen. Und wenn man von einem Zauberer redet, hat man so ein ganz spezielles Bild. Und wenn man dann zum Beispiel mal auf so eine Live-Rollenspielveranstaltung geht und man trifft in der Handlung, im Plot irgendwie auf so ein Problem, was irgendwas mit Magie zu tun hat, ne? Also, ich weiß nicht, man muss da irgendwie durch eine Tür und hängt ein magisches Schloss vor der Tür. Ja, wen frage ich dann um Hilfe? Frage ich den Typen mit dem langen Bart und dem spitzen Hut? Oder frage ich den Typen, der so eine Metallrüstung trägt? Ich frage natürlich den Typen mit dem langen Bart und dem spitzen Hut, weil so stellen wir uns Zauberer vor. Und das ist eine sehr, sehr stark verankerte Assoziation. Und genau das ist Kleidung. Also man kann seine Wirkung auf die Außenwelt sehr, sehr krass beeinflussen mit dem, was man trägt. Das ist mir damals schon bewusst geworden. So, und auf jeden Fall, das ist der erste Handlungsstrang, dieses ganze Rollenspiel und Nähding. Also ich bin ans Selbernähen auch gekommen. Das hat sich auch so ein bisschen entwickelt, weg von diesem Fantasy Herr der Ringe-Ding. Also ich bin immer noch großer Herr der Ringe-Fan.
Ich
aber
auch.
Sehr gut. Ich habe auch neulich mit meiner Freundin die drei Teile mal wieder geguckt, wie sich das gehört, einmal im Jahr. Und genau, ich bin dann so ein bisschen weg von dieser Fantasy-Schiene hin zur historischen Darstellung. Also es gibt, die deutsche Live-Rollenspiel-Szene hat sich auch sehr entwickelt. Und es gibt mittlerweile große Teile, die Ausstattung haben, die man in Museum packen könnte, um zu erklären, wie hat, keine Ahnung, zum Beispiel ein Ritter im 14. Jahrhundert ausgesehen. Mhm. Das war schon auch sehr spannend. Da habe ich mich dann beschäftigt mit entsprechende Recherche. Es gibt zum Beispiel eine Suchmaschine im Netz, effigiesandbrasses.com, wo man Grabplatten suchen kann. In Europa von irgendwelchen, in der Regel sind das ja so Adlige, die da gestorben sind, die dann so eine entweder einen Kupferstich oder eine Grabplatte angefertigt haben. Und dann kann man sich halt angucken, wie die aussahen oder zumindest wie sie aussehen wollten. In der Regel so ein Ritter, der lässt sich natürlich dann in Rüstung illustrieren. Und dann kann man sich angucken, wie die Rüstung aussah zu der Zeit. Und so habe ich dann ein bisschen recherchiert, und um zu überlegen, wie würde ich denn jetzt einen Ritter im 14. Jahrhundert aussehen lassen. Natürlich spielt natürlich immer noch ein bisschen eine Rolle, was sind so meine persönlichen Präferenzen, das finde ich schön. Auch erstmal zu sagen, ich möchte gerne 14. Jahrhundert oder beziehungsweise Mitte 14. Jahrhundert und sowas. Aber so bin ich zu meiner Ritterrüstung beispielsweise gekommen. Also die gibt es noch, die liegt im Keller. Die ist zum größten Teil selbst gebaut, selbst gebastelt. Geschmiedet habe ich nichts, aber so. Genau, das ist auf jeden Fall so erstmal dieser große Rollenspiel-Handlungsstrang.
Und der zweite?
Genau, der zweite ist schlicht und ergreifend das Thema Kooperation, weil ich ja mit 19 dann aktiv geworden bin, zu den ganzen offiziellen Veranstaltungen Anzug tragen musste und gleichzeitig auf dem Haus gewohnt habe, was in den 20ern errichtet wurde. Also die Verbindung, also unser Bund ist zwar von 1876, aber unser Haus ist in den 20ern gebaut worden, und dementsprechend sieht das Haus auch aus. Und bei uns im Clubraum ist die Ahnengalerie, und da hängen natürlich Bilder von jungen Männern, angefangen ja im späten 19. Jahrhundert bis heute, die sich dann in entsprechender Kleidung mit Band haben ablichten lassen. Und diese Kombination aus Anzug tragen und historischer Referenz an der Wand war auch ein großer Einfluss darauf, dass ich mir irgendwann gedacht habe, wenn du jetzt schon Anzug trägst, dann kannst du das ja auch richtig machen. Und dann kannst du dich da auch mit beschäftigen. Ich habe schon gesagt, ich bin so der Wikipedia-Typ. Mhm. Wenn mich irgendwie so ein Thema interessiert, dann beschäftige ich mich da erstmal so ein paar Stunden mit, lese mich da ein, und wenn mich das weiter interessiert, dann geht's halt noch tiefer ins Rabbit Hole. Das hat mich so in dieses Thema klassische Herrenmode so reingetrieben.
Ich bin auch bei Wikipedia, wenn du das sagst, auch als Autor auch oft tätig. Also
zum Sehr Beispiel löblich.
Die Andrew Huberman-Seite, die habe ich ins Leben gerufen, also gegründet. Patrick Bateman von American Psycho, die Seite habe ich gegründet, 2009, auf einem Rückflug aus dem Amerika-Urlaub mit meinen Eltern.
Stark.
Und noch ein paar diverse andere. Helene Breslau, die Ehefrau von Albert Schweitzer. Das war nämlich so, ich habe mir eine Biopic darüber angeguckt, und die ist völlig hinten übergefallen. Habe ich die recherchiert und habe ich eine Wikipedia-Seite gegründet, und dann haben irgendwann hunderte Leute mitgeschrieben. War auch cool.
Ja, cool. Ja, genau. Und also das ist der zweite Handlungsstrang. Und der dritte ist, du hast es gerade schon erwähnt, 2016 ist mein Vater verstorben. Und mein Vater war was hat, also ich krieg, glaube ich, die offizielle Berufsbezeichnung nicht mehr hin, aber der hat so Chemie-Maschinenbau gemacht, also nicht studiert, sondern als Ausbildung. Meine Mutter sagt immer, der hat am Anfang Waschmaschinen bei Quelle repariert und dann hat sie ihn dazu getriezt, doch mal was Ordentlicheres zu machen und dann ist er irgendwann bei Konica gelandet. Mhm. Ich weiß nicht, wer Konica noch kennt, das ist so ein japanisches Unternehmen, die bildgebende Verfahren machen. Und für Konica hat er sehr, sehr lange im Außendienst Röntgenmaschinen repariert. Konica hat auch Kameras gemacht. Mein Vater war auch passionierter Fotograf. Konica ist dann irgendwann, also hat das Fotosegment, ist mit Minolta fusioniert. Mhm. Konica Minolta. Minolta hat auch Kameras gemacht. Und das Fotosegment von Konica Minolta ist irgendwann von Sony aufgekauft worden. Das ist der Grund, weswegen mein Vater also zuerst Konicas, dann Minoltas und dann Sony Kameras hatte. Ich bin als Informatiker sehr technikaffin gewesen, schon immer, aber habe mich nie getraut, eine gute Kamera zu holen, weil ich mir dachte, das wird wieder so ein Gadget sein, das verstaubt dann im Schrank und habe mir dann nie eine geholt. Aber als er dann verstorben war, habe ich halt also wortwörtlich eine Kamera geerbt, eine ordentliche Kamera. Und wie das halt so ist, Hammer in der Hand, sieht alles aus wie ein Nagel, habe ich dann erstmal angefangen, wild Dinge zu fotografieren. Und das, was mir dann zu dem Zeitpunkt vor die Kamera gelaufen war oder was ich dann eben fotografiert habe, waren entweder Live-Rollenspielveranstaltungen oder die Klamotten und Accessoires, die ich zu dem Zeitpunkt gesammelt hätte. Und also ich meine, ich verstehe mich eigentlich nicht als Sammler, aber zumindest ein bisschen was in der Richtung war da schon zusammengekommen. Und zu den Fotos von den Klamotten und ich weiß nicht, von so Kragenklammern und solchen Accessoires in der klassischen Herrenmode habe ich dann Fotos gemacht, die eigentlich erstmal nur auf Facebook geteilt. Und dann haben mich meine Facebook-Freunde gefragt, was ist das, wo kommt das her? Wie trägt man das? Und so habe ich dann 2016 angefangen, erstmal eine eigene Facebook-Seite zu gründen, die da Vintage Bursche hieß.
Da erinnere ich mich noch dran. Habe ich auch direkt gefolgt damals.
Sehr schön. Ja, ich glaube, ich habe ganz früh einmal Werbung gemacht bei Tramizu, bei der Facebook-Gruppe.
Wie hast du das gemacht? So ein Selbstexposing? So, guck mal, was für eine peinliche Scheiße ich hier gefunden habe.
Und dann ich habe es versucht, möglichst wenig peinlich zu machen. Ich kann aber nicht mehr sagen, was ich da genau geschrieben habe. Aber
du, das
habe
ich irgendwie. Entschuldigung.
Ja. Es kann auch sein, dass sogar irgendwer einen Beitrag von mir da in die Gruppe geteilt hat oder so. Aber irgendwie ging das auf jeden Fall über diese Facebook-Gruppe, sodass ich einen sehr schnellen Start hatte eigentlich. Mhm. Und diese Facebook-Seite hat sich dann halt verselbstständigt. Dann ist ein Blog da draus geworden. Dann habe ich Instagram angefangen. Dann habe ich 2019, glaube ich, Ende 2019 mit YouTube angefangen. Dann habe ich jetzt phasenweise mal Twitch gemacht. Ich glaube, mittlerweile habe ich theoretisch auch einen TikTok-Account, weil das einfach dazugehört und Threads und was auch immer, aber genau, meine Hauptplattformen sind dann Instagram und YouTube geworden, also zuerst das Fotografieren und dann, weil neuere Digitalkameras das ja auch sehr gut können, das Filmen für YouTube. Genau.
Ja, also nicht, weil ich wollte gerade sagen, mit Tramizu, das war dann, ich habe mich so ein Selbstexposing gemacht damals mit Corpomeme. Ich hatte die Seite damals gegründet und dann bin ich bei Corpomeme hingegangen und habe gesagt, boah, guck mal, was für einen peinlichen Scheiß ich hier gefunden habe und habe dann den Link dann da reingepostet und dann hatte ich irgendwie in den ersten Tagen 400 Follower und dann habe ich so 60 Bilder in den nächsten Tagen veröffentlicht, noch gar kein Gefühl für Überfrequentieren und dann habe ich das erstmal liegen lassen und dann kam ein halbes Jahr später, also ich habe die im Juni gegründet und im Jahreswechsel 2013, 2014 ist die Seite dann durchgestartet mit einer Einsendung, wo jemand dieses Batman-Meme geschickt hat, wo der den Robin slappt. Ich weiß nicht mehr, was genau in den Blasen drin stand, aber das war für mich so der Take-Off-Moment. Und dann ging es auch bei mir los. Aber wie war denn der Take-Off-Moment bei dir? Was war der Punkt, wo dieses Eigenleben an Tempo angenommen hat, also weg hin von der kleinen Amateurseite hin zu, es werden immer mehr Follower.
Ich weiß nicht, ob ich da so einen konkreten Moment hatte, wo sich das geändert hat, sondern eher so eine stetige Entwicklung, weil ich dann, also weil das natürlich motiviert, ne, wenn Dinge, die funktionieren, sind, machen besonders viel Spaß. Und ich habe dann einfach immer mehr gemacht und immer mehr gemacht. Und ich bin sowieso so ein Typ dafür, dass ich mich, ne, wie gesagt, nicht nur irgendwie in Themen dann an einem Abend mal stundenweise einarbeite, sondern eben dann auch mal denke so, ah, okay, ich bin da gefragt worden, woher kommen eigentlich Kragenklammern, und dann schreibe ich da halt mal kurz einen Blogbeitrag zu runter, bewerbe den über die Facebook-Seite und dann, ja, und dann lernt man ganz schnell, was Affiliate-Links sind, um wenigstens ein paar Euros rauszukriegen aus der ganzen Arbeit. Und dann, wie gesagt, dann ist halt irgendwie Instagram ja groß geworden, dann macht man da irgendwie mit, und ich meine, ich bin dann natürlich auch generell, was ja generell so das Laster der jungen Generation ist, würde ich behaupten. Ich habe auch eine vergleichsweise kurze Aufmerksamkeitsspanne. Also ich habe viel ausprobiert und nicht alles davon mache ich bis heute weiter. Also auch der Blog zum Beispiel verhungert so ein bisschen, weil mein Fokus irgendwie woanders liegt. Auf der anderen Seite bin ich nun mal halt auch berufstätig. Ich habe zwei Kinder und ich kann nicht alles bedienen, alle Plattformen. Auch selbst Instagram und YouTube ist bei mir so phasenweise. Gerade im Moment macht Instagram am meisten Spaß, weil ich da in den letzten Monaten extrem gewachsen bin. Aber das kann sich jederzeit auch wieder ändern.
Das habe ich gesehen, als du zugesagt hattest, diesen Talk mitzumachen, da hattest du 146.000 Follower, und dann habe ich heute einfach nochmal pro forma reingeguckt und da waren dann schon 147.000. Also.
Ja gut, also der große Sprung bei Instagram war letztes Jahr im Mai, glaube ich. Ich habe schon lange dieses Thema Reels natürlich im Kopf gehabt und dass die Plattform das pusht. Und hatte mal so ein paar sehr, sehr halbherzig gemacht, aber hatte schon so eine Liste angefangen von Kurzvideos, die ich gerne mal drehen möchte. Und habe dann letztes Jahr im Mai oder im April eigentlich schon dann angefangen, das dann mal wirklich umzusetzen, und habe, ich weiß nicht, im Mai fast, also so jeden zweiten, dritten Tag irgendwas hochgeladen. Und Anfang Mai hatte ich, glaube ich, noch 49.000 Follower. Und Ende Mai war ich bei, ich weiß nicht, 130.000.
Boah, krass. Heftiger Sprung.
Weil so ein paar von diesen Reels halt abgegangen sind. Und dann habe ich jetzt in der Zwischenzeit irgendwie mal eine Weile gar nichts gemacht. Also wirklich auch ein halbes Jahr fast nichts oder fast nichts hochgeladen, und dann hatte ich mal wieder Lust und dann habe ich wieder ein paar hochgeladen, und dann ist da wieder so eins davon oder zwei sind abgegangen, dann macht man dann halt wieder einen Sprung um ein paar tausend Follower. Ja.
Nicht schlecht. Das zeigt dir, dass der Markt noch nicht gesättigt ist für dein Produkt, dass da noch viele, viele warten. Aber es ist ja auch cool, was ich an dir spannend finde, ist ja, du bist ja halt du hast ja gesagt, man hört es ja nicht gerne, dass ihr Influencer seid, aber du bist ja der Einzige aus der Corpo-Bubble, der im richtigen Leben mega Erfolg hat und nicht innerhalb der Corpo-Bubble aktiv ist, so wie ich. Ich bin da ja auch ein Opfer, wenn man das so betrachtet. Ich bin, glaube ich, mit Corpo-Meme sind wir, glaube ich, die größte Seite der Verbindungswelt, aber mit fast 13.000 Followern, ja, da sind wir ja noch nicht mal 10% von deiner Größe. Und das ist ja auch spannend. Ist es so, dass du auf der Straße eigentlich erkannt wirst?
Immer mal wieder, witzigerweise. Also es kommt ein bisschen auf den Kontext an. Das heißt, ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel diese 20er Jahre Partyreihe Bohème Sauvage, falls du die kennst, die ursprünglich aus Berlin kommt, aber auch in Köln und Hamburg stattfindet. Wenn ich auf so eine Party gehe, dann werde ich alle 5 Minuten angesprochen.
Das ist immer sehr szenentechnisch orientiert dann auch, oder?
Ja, genau. Genau. Also wenn man, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber zu den Hochzeiten meines Blogs war es so, wenn du da 20 Jahre Herrenmode bei Google eingetippt hast, dann kam der Blog in den normalen Suchergebnissen und in der Bildersuche ganz oben. Das heißt, wer auch immer auf diese Partys ging und vorher mal geguckt hat, was er anzieht, hat mein Gesicht zumindest schon mal gesehen, was ich halt dann auch gemerkt habe auf den Partys. Aber auch so auf der Straße passiert es witzigerweise hin und wieder mal. Also ich bin neulich, als ich irgendwie mit meinen Töchtern Bahn gefahren bin, hat mich jemand auf meinen YouTube-Kanal angesprochen. Oder was auch ganz witzig war, ich habe letztes Jahr mit dem Held der Steine was gemacht. Und der Held der Steine ist ja, der Lego-Influencer, nein, Klemmbaustein-Influencer, Entschuldigung. in Deutschland und ich habe irgendwie so ein paar Arbeitskollegen, die dem folgen und die haben mich dann auf der nächsten Firmenfeier sofort drauf angesprochen. Hey, ihr hält der Steine und so und das war echt witzig.
Mit wem hast du denn bereits so zusammengearbeitet als Vintage-Bursche? Da gibt es ja so ein paar große Namen, die kann man da ja jetzt schon nennen, ne?
Also wirklich so richtig zusammengearbeitet, jetzt, was man in Deutschland kennt, ja, der Held der Steine auf jeden Fall. Mhm. Ich hatte schon sehr coolen Kontakt halt zu Leuten über dieses Thema YouTube, Twitch. Ich habe den dunklen Parabelritter mal kennengelernt, der ein sehr, sehr cooler Dude ist. Meine persönlich schönste Erinnerung in dem Rahmen ist tatsächlich, und das war ganz am Anfang oder relativ am Anfang, und zwar habe ich mal beim sogenannten GQ Gentleman mitgemacht. Also die GQ, die kennt man ja, so ein Herrenmagazin. Und die haben zumindest früher, ich weiß nicht, ob die das immer noch machen, so, ja, so eine kleine Competition gemacht. Haben 10 Typen rangekarrt über so ein Wochenende und dann mit Sponsoren so ein bisschen wie Germany's Next Topmodel, aber natürlich mit viel, viel weniger Aufmerksamkeit, viel, viel kleiner. So, ja, so ein paar Challenges an einem Wochenende untergebracht. Und da habe ich mich beworben, bin genommen worden und war dann übers lange Wochenende in Baden-Baden und hatte da die große Ehre, das ist wirklich ein A-Promi, mit dem ich mal eine kurze Szene schauspielern und den ich kennenlernen durfte. Und zwar Tom Lashiha, das ist einer der deutschen Schauspieler in Game of Thrones. Das ist der Priester der gesichtslosen Gottheit, der Arya trainiert.
Nein, echt?
Genau, mit dem habe ich, also das war halt auch einer der Challenges, dass man so eine Szene am Billardtisch schauspielert, so improvisiert. Und das durfte ich mit Tom Lashiha machen, durfte halt auch mal, also habe ihn kennengelernt an dem Wochenende. Und das war wirklich, wirklich sau cool. Und wer auch da war, war Moose T. Da ich ein Kind der 90er Jahre bin, kennt man den vielleicht auch noch. Ja. Durch seinen Tom Jones Remix, den durfte ich auch kennenlernen.
Ja, schön. Aber du hast ja auch zum Beispiel mit anderen Gentleman-Mode-Influencern zusammengearbeitet, ob es jetzt zum Beispiel Gentleman's Gazette ist.
Genau, also ich habe mittlerweile auch physisch den Sven Raphael Schneider, also den Gründer der Gentleman's Gazette, mal kennengelernt. Mit seinem Mitarbeiter Jack, den kenne ich schon was länger, habe ich schon ein paar Mal was gemacht. Joe Laschet ist ein guter Freund von mir, der hat ja jetzt ein Buch rausgebracht, Gentleman Bold, modernisiertes Nachschlagewerk, wo ich auch mitgeschrieben habe. Dann vielleicht eher so Szene-Geschichten. Ich habe mal was mit Bernadette Benner gemacht und Carolina Żebrowska. Das sind ja so historische Nähe-YouTube-Accounts, aber eben eher so Damenmode. In der Bubble aber mit Abstand die größten, über 1 Million Abonnenten. Sehr tolle, tolle Menschen, tolle Frauen. Also vieles, was man in der Bubble was in der Bubble vielleicht bekannt ist, aber was jetzt so der Durchschnittskorpo vielleicht nicht kennt. Aber ich habe schon einige sehr, sehr coole Leute kennenlernen dürfen.
Das ist eine sehr bereichernde Erfahrung, vor allem in so einer Szene dann aktiv zu sein, wo so ein Drive dahinter ist, wo auch so viel Erfolg, so ein messbarer Erfolg auch dahinter ist.
Absolut, absolut. Wobei das auch echt verführerisch ist oder beziehungsweise einen das auch echt runterziehen kann, weil ich muss ja, man muss ja dazu sagen, gerade wenn man sich mit den Damen misst, die Damenmodeszene, ob das jetzt Vintage ist oder nicht, ist viel, viel, viel größer als die Herrenmodeszene und viel, viel lukrativer. Und auch wenn meine Zahlen jetzt total beeindruckend klingen, ich kann davon überhaupt nicht leben. Also da fällt sehr, sehr wenig bei runter. Denn auf Instagram zum Beispiel verdiene ich erstmal gar nichts, nur wenn ich eine Kooperation mache mit irgendeiner Firma. Ich meine, ich lehne das meiste eh ab, weil es meiner Meinung nach nicht zum Thema passt. Aber selbst das, was es so an Marken in dem Bereich gibt, also Vintage-Herrenmode oder klassische Herrenmode, das sind Firmen, die entweder sehr alt sind und die Online-Marketing überhaupt nicht wollen oder einsehen oder die kein Geld haben oder so. Was, also das ist jetzt auch keine Kritik an diesen Marken, aber es ist halt einfach so. Deswegen,
eine Dilemma-Situation, ne?
Also. Ja, es ist, genau, also da ist nicht viel zu machen. Und deswegen ist dieses ganze Influencer-Online-Ding für mich ein Hobby und das wird es auf Sicht auch auf jeden Fall bleiben. Muss man leider sagen. Deswegen, also ich, und da muss ich auch leider den manchen Erwartungen Dämpfer geben. Also ich kann gar nicht alle meine Kanäle in der Regelmäßigkeit bespielen, wie das jetzt jemand macht, der das halt Vollzeit tut. Und das Vollzeit zu tun kann ich. Also das ist einfach völlig unrealistisch. Wird nicht passieren. Und wenn ich dann schon was mache, dann mache ich Sachen, auf die ich auch wirklich Bock habe. Mhm. Und da kann mir jemand leidenschaftlich irgendwie im Tête-à-Tête erzählen, dass da hier irgendwie so ein Schuhgeschäft ist irgendwo und der Mann da irgendwie ganz tolle Schuhe erstellt. Wenn mich das nicht packt, dann ist mir das völlig egal. Also ich habe so eine lange Liste an Ideen, die ich gerne irgendwann noch umsetzen möchte. Es tut mir manchmal auch wirklich leid, weil ich merke ja auch, dass andere da sehr leidenschaftlich bei der Sache sind, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Also ich mache das, worauf ich persönlich Bock habe. Ich bin da sehr egoistisch, weil anders geht's nicht. Anders würde ich auch ganz schnell die Lust, die Motivation verlieren, überhaupt irgendwas zu machen. Und genau, und man darf sich da, oder ich darf mich da nicht mit den Damen messen, denn die sind da ganz anders aufgestellt. Also die haben ganz andere Möglichkeiten und ich gönne denen das von Herzen wirklich. Ich finde das sau cool. Ich meine, natürlich würde ich das auch gerne machen, aber es geht halt nicht und ist okay. Ich bin aber auch immer noch Vollzeit Computerkind. Also ich mag meinen Job sehr gerne. Ich traue dem jetzt nicht völlig hinterher oder so. Ich bin gerne ITler und insofern passt das schon.
Ja, da habe ich dann direkt schon mal zwei Sachen, auf die ich dann auch gerne einsteigen möchte. Und zwar, wie sieht die Form der Diskriminierung aus, die du zum Beispiel erlebst, weil du Burschenschafter bist? Und ich persönlich kenne das ja auch als Burschenschafter in meinem Leben, wenn ich den Leuten nicht erzähle, mit den Muggeln, dass ich korporiert habe oder beziehungsweise Burschenschafter bin, dann finden die einen immer relativ super nett und du hast tolle Beziehungen, die du dann da aufbauen kannst zu denen. Ja. Aber wenn du damit einsteigst und sagst, ja, ich bin Burschenschafter, hallo, guten Tag, dann ist erstmal so, wow, bist du, sag mal, ne? Wie bist du denn so politisch drauf, ne? Und ist das nicht hier diese lustigen Vereine mit den Mützen und so weiter und den Bändern, die immer so viel saufen? Wie ist das denn bei dir? Weil ich meine, du bist ja auch eine Person des öffentlichen Interesses, da müssen doch auch irgendwelche Konflikte auch entstehen, dass zum Beispiel Firmen nicht mit dir zusammenarbeiten oder beziehungsweise dem aus dem Weg gehen. Hast du das schon mal erlebt?
Also ich weiß natürlich nicht, ob Firmen sich überlegen, mit mir zu kooperieren und das dann nicht tun, weil ich Burschenschafter bin. Kann sein, kann ich natürlich nicht, also wüsste ich jetzt nicht. Aber es ist definitiv so. Ich bin, wo wir gerade schon über dieses GQ-Wochenende geredet haben, ich bin da auch zur Seite genommen worden und da hat mich der damalige Chefredakteur auch angesprochen, so, Niklas, hier dieses Burschenschafter-Ding, ganz schwierig. Und also der hatte da jetzt persönlich nichts gegen, aber der hat mir schon mal zu verstehen gegeben, dass das, wie du sagst, als Person des öffentlichen Lebens echt ein schwieriges Geschichte ist, die überhaupt nicht hilft, sondern eher schadet. Mhm. Ich habe auf jeden Fall schon hier und da den einen oder anderen bösen Kommentar bekommen. Ich meine, vieles davon ist natürlich so Guild by Association, also sprich, es wird irgendeine Geschichte ausgepackt von irgendeinem anderen Verbindungsstudenten oder Burschenschafter, der mal irgendwie Mist gebaut hat. Und daran bin ich dann natürlich mit schuld, was ich natürlich nicht sehe. Ich kann mir auch vorstellen, dass als Reaktion auf diese Podcast-Folge, denn ich nehme an, dass du sie bei Instagram bewerben wirst und ich werde das selbstverständlich teilen, dass ich da auch irgendwelche Nachrichten bekommen werde von Leuten, denen das nicht bewusst war, dass ich korporiert bin. Ich meine, viele kennen dieses Thema natürlich nicht und denen ist das völlig egal, aber es gibt immer so vereinzelt Leute, die das dann kennen und dann eine sehr negative Assoziation mit haben. Und die mich das dann auch spüren lassen. Oder ganz konkret, also wir haben jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, dass ich Mettler bin. Ich habe zu meiner Aachener Zeit auch ein paar Jahre in einer Grindcore-Band gespielt. Also für die das nicht kennen, das ist so eine Mischung aus sehr, sehr bösem, schnellen Death Metal oder Metal und Punk, Hardcore-Punk. Und dementsprechend ist die Szene auch sehr links. Unsere, das sind in Anführungszeichen Homebase damals, war auf jeden Fall das Autonome Zentrum in Aachen. Und nachdem ich dann in Aachen auch eine Weile im Studierendenparlament aktiv war. Also ich habe mich da ja auf so einer Korpo-Liste natürlich ins Parlament wählen lassen. Wusste irgendwie die Szene, dass ich korporiert bin. Und dann bin ich also aus anderen Gründen aus der Band raus. Und dann war ich nochmal irgendwie auf einem Konzert im Autonomen Zentrum und dann hat man mich da rausgeschmissen, weil irgendwer da war, der wusste, dass ich Buchse bin. Und die sind dann auf mich zugegangen. Ich habe meinen Eintritt wieder bekommen und durfte gehen. Seitdem habe ich Hausverbot im Autonomen Zentrum in Aachen. Also falls Sie sich da jetzt noch an mich erinnern, aber das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Ja, also wie du sagst, es ist tatsächlich eher ein sehr schwieriges, hinderliches Thema, als dass mir das in irgendeiner Weise hilft. Zumal uns ja auch immer nachgesagt wird, dass wir irgendwie Seilschaften bilden. Und also ich meine, keine Ahnung, ob da andere schon entsprechend positive Erfahrungen mitgesammelt haben. Ich bin der erste Informatiker in meinem Bund gewesen. Mir hat niemand geholfen mit irgendwas. Also ich habe keine Praktika bekommen oder Jobs oder was auch immer, sondern ich habe das alles alleine gemacht. Und deswegen, ja, ist manchmal ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite, das habe ich auch schon gesagt, ich erkläre gerne und ich nehme mir auch gerne die Zeit, Leuten das Verbindungswesen zu erklären. Und auch, dass es da selbstverständlich schwarze Schafe gibt, aber dass dadurch nicht das ganze Kooperationswesen doof ist. Manchmal funktioniert das, meistens funktioniert das, manchmal eben nicht.
Ja, ich finde es auch schwierig, also im Berufsleben. Also ich habe bei meinem jetzigen Arbeitgeber, ich habe da ein gutes Verhältnis zu meiner Teamleiterin und zu dem Chef vom Vertrieb. Und ich muss sagen, aber das fühlt sich dann halt auch immer so, wenn das Thema dann irgendwann doch mal rauskommt, so an. Ich glaube, das ist vergleichbar wie in den 90er Jahren, wenn man halt homosexuell war und so ein bisschen so ein Coming-out da hat, ne, wenn man dann auch Angst hatte oder hat mit der Ausgrenzung von dem Umfeld, aber es hat dann letztendlich keinen interessiert. Und da war ich dann auch sehr froh drüber, dass das kein Thema war. Also im Job, im Team und so weiter. Weil die mich ja halt auch kannten. Und das ist auch eine Idee von diesem Podcast, ne, dass wir halt auch meine eigenes Sprachrohr haben, wo wir reden, wo wir uns selber reden, wo wir eine eigene Deutungshoheit halt auch haben und zeigen, hey, wir sind auch nur ganz normale Menschen. Wir sind da jetzt nicht irgendwelche komischen Wesen, die in irgendwelchen dunklen Ecken kauern und ihre komischen Pläne schmieden, sondern dass wir ganz normale Menschen sind im Leben, Familie, Kinder haben, in der Regel Jobs haben und unser Ding da einfach machen und die Verbindungszeit einfach eine total tolle Zeit war, die wir da mitgenommen haben und uns nicht als Todesser der dunklen Seite verschrieben haben.
Absolut. Und das Ding ist ja auch, dadurch, dass sich viele dann nicht trauen, sich zu outen, bleibt die negative Assoziation bei vielen Menschen, die sich mit der Materie nicht beschäftigen, halt auch bestehen. Also wenn der einzige, ich weiß nicht, Botschafter, den du kennst, ist, der aus irgendeinem Spiegelartikel, der mal irgendeinen rassistischen Scheiß gemacht hat, weil du nicht weißt, dass dein Arbeitskollege auch Korpo ist oder vielleicht auch ganz konkret Botschafter oder sowas, dann ist natürlich klar, dass diese negative Assoziation da stehen bleibt. Insofern traut euch. Man muss sich manchmal ein bisschen erklären und das ist anstrengend, aber das hilft auf jeden Fall sehr.
Ja, für mich wäre es auch ein Traum, dass halt die Verbindungen in Deutschland halt auch einfach wieder in die Mitte der Gesellschaft halt kommen, auch in der Außenwahrnehmung, dass das so ein bisschen wie in Amerika oder wie in Belgien oder in den Niederlanden der Fall ist, dass du in eine Verbindung eintrittst und sich da keiner dran dafür umdreht, dass das völlig normal ist, dass es zum Universitätsalltag dazugehört und ja, auch so ein bisschen banal halt auch dadurch wird und nicht so ein großes Ding ist, dass man halt ausgegrenzt wird.
Absolut, wobei viele Bünde, meiner einschließlich, sich da manchmal auch ein paar kritische Fragen gefallen lassen muss. Also da bin ich jetzt vielleicht auch, also ich schreibe beispielsweise auch eine Kolumne für unsere Verbandszeitschrift und der Redaktionsleiter hat schon mal so schön gesagt, einen angenehmen antideutschen Kontrast bilde zu dem, was da sonst so drin erscheint, weil ich halt über Mode schreibe und modisch gesehen ist Deutschland ein Drecksloch, muss man so zu sagen. Aber also es gibt ja durchaus völlig berechtigte Kritikpunkte in der Kooperationsszene. Und bei uns zum Beispiel ist es so, dass wir zu Kneipen grundsätzlich keine Frauen zulassen. So, und da werden jetzt viele sagen, so ja, natürlich, das ist halt so. Und ich denke mir so, in Aachen durch die Technische Uni ist die Frauenquote sowieso schon so schlecht. Die Aktiven bei uns können froh sein, wenn sich mal eine Frau aufs Haus verirrt. Warum soll man die denn aussperren von der coolsten Veranstaltungsformen, die wir so haben. Es gibt, also man kann sich jetzt echt im Kooperationsumfeld echt nicht beschweren über ausreichend Jungsabende in dem Sinne. So, deswegen, warum muss man die Damen jetzt auch noch bei der Kneipe aussperren? Ist mir völlig unverständlich. Und ganz ehrlich, ich find's großartig, also ich verfolge das nur so halb, aber ich find's großartig, dass von Damenbünden mittlerweile, also so vereinzelt auch, das Thema Fechten aufgegriffen wird. Und wenn ich könnte, ich würde am liebsten helfen.
In Darmstadt hat doch gerade die erste Partie zwischen einem Mann und einer Frau stattgefunden.
Das ist tatsächlich eine Neuigkeit für mich, aber großartig, ja, finde ich cool.
Ja, ich finde auch, dass sich die Damenverbindungsgeschichten halt auch sehr, sehr stark normalisiert haben. Wir beide sind ja so in der gleichen Zeit ja auch in der Schnittmenge aktiv gewesen. Wenn ich daran denke, wie damals die Reaktion war, wenn irgendwie ein Bund mit einer Damenverbindung zu tun hatte, das war ja so infam und kurz vom Ausstoß aus der Verbindungsszene, fand ich ja. Damals, wie ich es wahrgenommen habe. Und heute ist das eigentlich schon ziemlich normal. Also bei uns ist es so, Damenverbindungen, Frauenverbindungen, die kommen, also können, also wir laden die immer zum Stiftungsfest ein, weil wir halt auch die hohen Damen einladen. Das hat aber einen praktischen Grund. Wir haben einige sehr alte Herren und deren Frauen, die müssen halt betreut werden. Die kommen dann mit. Und aus der Geschichte heraus hat sich das entwickelt. Zum Beispiel wir haben ja jetzt auch die Angel ja bei uns in der Sendung gehabt, wie sie ja ihren Damenbund wieder begründet hatten. Das finde ich halt auch spannend, weil die gleichen Geschichten halt haben. Und Angel hat in Suderburg ja in so einem absolut toten Korpo-Bereich eine Damenverbindung wieder begründet, die 88 gegründet worden ist und danach relativ schnell wieder eingegangen ist. Und das ist ja auch Aufwand, der dahinter steckt. Und ich finde, da sollte ja auch ein bisschen Anerkennung halt stattfinden und nicht so wie die meisten Korpos da an der Theke dann mit halb besoffen dann da stehen und sagen, ja, ich kann euch nicht ernst nehmen. Die Mädchen machen da mehr in ihrem Bund als der Typ in seinem gemachten Nest. Ne? Also.
Wobei diesbezüglich, also zum Beispiel hier in Köln, ich da durchaus aber auch sehr viel Unterstützung gesehen habe, von den Männerbünden im Bezug zu den Damenbünden, also dass die, weil, also ich meine, man muss ja ganz klar sagen, wenn du dich in den 80er, 90er oder Nullern Jahren gegründet hast, versuch mal hier ein Verbindungshaus zu kriegen. Das ist ja nahezu unmöglich.
Story of my life.
Ja, genau. Und wenn dann jetzt, also wenn dann halt so ein Männerbund von 1890 oder sowas eben eine schöne Konstante hat, dann habe ich jetzt schon an mehreren Ecken gesehen und ich bin hin und her gerissen zwischen ja, richtig so, Jungs, und das ist aber auch irgendwie selbstverständlich, weil wir nun mal historisch da so einen gewissen Vorteil haben und ich es schon ein bisschen selbsterklärend finde, dass man das dann auch den Damenbünden ermöglicht, diese Konstanten zu nutzen, weil die halt einfach aus der historischen Entwicklung heraus nie die Möglichkeit hatten, sowas aufzubauen.
Ja, ich finde das auch cool. Es ist eine neue Dimension und ich finde auch die Partys von denen sind auch in der Regel cool. Und ich meine, in Köln hast du ja auch die Agrippina, die ist ja auch ein anständiger Bund, so wie ich die mal kennengelernt habe.
Ja, und, das sind sie.
Okay, dann lass uns da jetzt noch zum letzten Thema kommen. Ich würde gerne noch mal über dein Buch sprechen, was du rausgebracht hattest. Sewing Vintage Menswear, also Vintage Herrenmode selbst nähen. Aus welcher Motivation ist das Buch entstanden?
Ja, ich habe ja schon die Bohème Sauvage, also diese 1920er Jahre Partyreihe erwähnt. Generell ist ja durch diverse Serien und Filme, Peaky Blinders, Downton Abbey und sowas, vor ein paar Jahren so ein 20er Jahre Hype durchs Land, durch die Welt gegangen und wovon auch meine Kanäle super profitiert haben. Also ich glaube, bis heute ist mein Peaky Blinders Video das meistgeklickte auf YouTube. Und in diesem Rahmen bin ich auch verstärkt auf diese Partys gegangen und habe darüber den Sebastian Hofs kennengelernt. Sebastian ist Herrenmaßschneider in Köln und auch grundsätzlich sehr fasziniert von den 20ern. Wir sind beide große Fans von JC Leindecker oder besser gesagt Josef Christian Leindecker, weil eigentlich ist das ein Deutscher, der ist in die USA ausgewandert, ist da ein weltberühmter Illustrator geworden, vor allem für die Saturday Evening Post, aber er hat auch so Werbeillustrationen gemacht in den 20ern für Herrenmode und sind dann zusammen auf die Idee gekommen, weil ich habe ja diese durchs Live-Rollenspiel diesen Nähhintergrund und er kommt tatsächlich auch, also bevor er Herrenmaßschneider geworden ist, so beruflich, hat er das auch hobbymäßig gemacht und hat schon das eine oder andere Buch für Hobbyisten geschrieben. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, so für Vintage-Damenmode gibt es unglaublich viel. Bücher, einzelne Schnittmuster, wirklich unzählig. Für Männer nicht. Und dann dachten wir uns, dann machen wir das einfach. Und ja, Sebastian hat eine große Sammlung an so Magazinen der Schneiderbranche der Zeit und alte Schnittbücher und so. Und dann haben wir uns da halt was zurechtgewurstelt, was wir glauben, was interessant ist, aber auch nicht zu komplex. Deswegen sind auch keine Jacketts drin. Manche ärgern sich darüber, aber es ist leider so, weil es einfach zu viel gewesen wäre für dieses Buch. Also Jacketts sind nicht drin. Aber ja, haben dann halt ein Buch geschrieben, ein Nähbuch über Vintage-Herrenmode, also von 1920. Es basiert alles auf einem Schneiderhandbuch von 1920 aus Deutschland und enthält halt Anleitungen und Schnitte für Morgenmantel, Hemd, diverse Hosen, Gamaschen, Mützen, alles Mögliche, Westen. Und das haben wir vor, ist mittlerweile auch schon ein bisschen was her, vor ein paar Jahren erstmal auf Deutsch geschrieben und gedruckt, 1000 Exemplare. Wir haben das selbst vertrieben, aus vielerlei Gründen, was aber gut funktioniert hat. Über ein Crowdfunding funktioniert, finanziert, was auch sehr gut funktioniert hat. Die 1000 Exemplare sind schon lange weg. Dann haben wir es jetzt, haben wir es auch schon vor einer Weile auf Englisch übersetzt, zuerst als E-Book angeboten, dann jetzt letztes Jahr auch endlich gedruckt, 500 Stück. Davon sind jetzt noch 100 übrig. Und wenn die 100 weg sind, dann wird wahrscheinlich das auch nicht mehr neu gedruckt, genauso wie das Deutsche, weil wenn man das halt im Selbstverlag macht, dann muss man da wirtschaftlich denken und man kann nicht irgendwie nur so zwei Exemplare drucken oder so. Das müssen dann halt gewisse Stückzahlen sein. Genau. Und haben diese Bücher geschrieben und auch wirklich sozusagen alles selbst gemacht. Also wir haben uns jemanden eingekauft, der illustriert hat. Wir haben uns jemanden geholt, der übersetzt hat. Aber ich glaube, sonst haben wir... Achso, und die Schnittmuster sind auch von jemand Dritten digitalisiert worden. Ansonsten haben wir wirklich alles selbst gemacht. Also Fotos, Layout, die ganzen Anleitungen.
Geil.
Alles selbst organisiert. So. Und das war auch zum Beispiel auch eine sehr, sehr coole Erfahrung, das mal gemacht zu haben. Da habe ich mich persönlich dann zum Beispiel auch in dieses Thema Layouten eingearbeitet. Ja, und hat gut funktioniert. Wir sind sehr zufrieden. Wir sind froh, wenn die letzten 100 Bücher jetzt auch noch weg sind, weil da wir alles selber machen, heißt das halt auch, dass Sebastian die bei sich zu Hause liegen hat und die selbst verschickt. Und die Bücher sind, also selbst die englischen sind jetzt Softcover, die deutschen waren Hardcover und deswegen noch ein bisschen schwerer, aber man kann schon so mit einem Kilo pro Buch rechnen und 100 Bücher sind halt 100 Kilo. Und 1000 Bücher sind, also die Deutschen, waren 1,5 Tonnen oder so auf einer Palette. Da ist man froh, wenn das dann halt weg ist.
Da habe ich auch mal eine ganz praktische Frage. Welches Skill-Level muss man im Nähen haben, um eure Schnitte umzusetzen? Kann man da jetzt, sagen wir mal, wenn ich jetzt morgen aufstehe und denke, boah, ich habe Bock, besorg mir das Buch, nehme die Nähmaschine von meiner Frau, würde ich das hinbekommen oder ist es schon eher so, du brauchst schon die Erfahrung, das ist auch ein Buch, was sich auch eher so auch an Herrenschneider auch wendet oder was ist die Audience gewesen, die ihr im Kopf hattet, als ihr das gemacht habt und dementsprechend?
Ja, gute Frage. Also das, ich glaube, so absolute Näh-Greenhorns werden mit dem Buch nicht direkt glücklich. Also ein bisschen Näherfahrung sollte man mitbringen. Mhm. Man sollte mal schon mal an der Nähmaschine gesessen haben und so weiter. Und dann kommt es auch auf die konkrete Anleitung an. Also beispielsweise die Gamaschen oder die Mützen sind vergleichsweise einfach. Die kann man schon, also wenn man eben so dieses absolute Basiswissen fürs Nähen mitbringt, dann kann man die auch gut umsetzen. Und dann arbeitet man sich halt langsam hoch und dann macht man am Ende halt irgendwie die Hosen, die Westen und den Morgenmantel, die sind jetzt zum Beispiel alle etwas komplexer. Aber der Schwierigkeitsgrad der Anleitung ist, der variiert innerhalb des Buchs.
Ja, spannend. Also
aber noch ganz und ganz kurz dazu, weil du eben konkret von der Audience gesprochen hast, also wir sind auch ganz stolz darauf, dass es in Deutschland mehrere Theater und Staatsopern gibt, die dieses Buch gekauft haben, um für Aufführungen da Schnitte rauszunehmen und umzusetzen.
Ja,
also
sehr
es ist
cool.
Durchaus auch für Profis sehr interessant gewesen oder ist auch immer noch interessant.
Ja, das ist doch ein bleibender Impact, den ihr da auch generiert habt, oder?
Ja, definitiv. Also wir haben auf jeden Fall auch immer mal wieder eben Nachrichten, dann wenn das deutsche Buch nachgedruckt wird, obwohl ich immer wieder sage, wir drucken das nicht nach. Und ich meine, es sind natürlich einige Nachrichten jetzt gekommen, aber es lohnt sich leider nicht. Und wir würden es am liebsten irgendwie so on demand anbieten, aber wir haben halt noch diese Schnittmusterbögen dabei und es gibt keinen On-Demand-Service, der das halt bietet. Also den Buchdruck On-Demand macht, aber eben auch die Schnittmusterbögen, die halt geplottet sind auf 90 mal 150 Zentimeter großen Papierbögen, entsprechend gefaltet und so weiter. Und deswegen gibt's das nicht. Also wir haben es halt noch als E-Book. Es gibt eine Anleitung, wie man diese großen Bögen auch auf einem heimischen Drucker quasi ausdrucken kann. Aber ja, das war's leider. Die 1000 Bücher sind weg und die werden jetzt höchstens noch antiquarisch gehandelt.
Ja, wenn die wahrscheinlich auch mal Sammlerwert haben, denke ich mal, oder? Wenn es auch so eine Marktlücke halt auch schließt und so ein Bedürfnis damit stillt.
Gut möglich, ja.
Wahnsinn. Coole Sache auf jeden Fall. Ja, Niklas, danke für deine Zeit. Ich glaube, ich habe dir auch einen ziemlich langen Laberlümmel angehangen heute.
Kein Problem.
Schön, dass du da warst. Das war ein sehr, sehr schönes, angenehmes Gespräch mit dir.
Oh, danke für die Einladung, sehr gerne.
Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Gast. Hört mal wieder rein. Bis dann. Ciao.